In dieser Folge geht es um performativen Aktivismus, also um die Momente, in denen Haltung gezeigt wird, weil es gut aussieht, aber nicht, weil sie echt ist. Wir sprechen über Personen, ihr Top Voice, über Privilegien, über Doppelmoral im Aktivismus und auch darüber, warum man im Feminismus kritisch bleiben sollte. Eine Folge mit ordentlich Tee und ehrlichen Meinungen. Bleib bis zum Ende dran. Willkommen zu Unverschämt und Unbequem, euer Podcast für intersektionalen Feminismus, Popkultur und Arbeit und Karriere. Ganz ohne Bullshit und Filter.
Hey. Hey Leute, heute geht es um ein Thema, das Beri sich ausgesucht hat, und zwar performativer Aktivismus. Und wir reden auch ein... Genau. Wenn ich wüsste, was das bedeutet, keine Sorge, wir reden da gleich drüber, erklären das. Und dann wollen wir heute auch noch darüber reden, dass wir beide Preise gewonnen haben. Und welche Preise und warum und was wir davon halten. Also, womit fangen wir an? Mit dem performativen Aktivismus oder mit den Preisen, Beri?
Ich glaube, die Preisgeschichte ist schnell durch. Darüber könnten wir kurz reden.
Gut, also Beri und ich haben jeweils einzelne Preise gewonnen von HR, Top Voice, Personio Top Voice, als auch unser wunderbarer Podcast wurde dank euch nominiert und hat einen Preis gewonnen. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich schon wieder vergessen habe, welchen Platz wir waren. Top 30.
Ja, ich guck mal kurz nach.
So geil, dass wir das nicht wissen. Ne? Also ja, also wir haben für den Podcast haben wir HR Top Voice gewonnen. Ich glaube, wir sind Platz, ich weiß es nicht, irgendwas in den 20ern, ich glaube Top 30. Und dann haben wir individuell noch für unsere LinkedIn-Auftritte, Beiträge und so weiter einzeln Preise bekommen. Und auch da habe ich vergessen, welchen Platz ich eingenommen habe. Ich glaube, es ist Top 50 irgendeiner in den 40ern oder so. Ich weiß es nicht genau. I forgot it. Sorry. Liegt auch daran, dass mir das ehrlicherweise gar nicht so viel bedeutet. Also sorry, wenn ich das so sage, aber das Erste, was ich Beri gefragt habe, als ich nominiert war, war, Beri, kann ich da was gewinnen? Und Beri so, nee, naja, wenn du den ersten Preis oder sowas hast, dann kriegst du einen Korb, einen Giftkorb. Und dachte ich so, naja, toll, das davon kann ich mir auch nichts kaufen. Ich bin aber sehr pragmatisch, wenn ich bei Preisen halt quasi nichts gewinnen kann, womit ich was anfangen kann, sind mir Preise relativ Banane. Mir ist, was mir viel mehr bedeutet, das will ich vielleicht an der Stelle einmal sagen, in den letzten Wochen haben mir viele... was heißt viele, aber so 5, 6 Leute geschrieben bei LinkedIn oder auch privat über Posts, die ich geschrieben habe, die ihnen viel bedeutet haben. Also eine Person auf LinkedIn hat mir zum Beispiel geschrieben, dass sie in einer Diskussion war über Femizide und ihr Gegenüber hat das nicht ernst genommen und sie hat sich dann so gedacht, was würde Mimi tun und was würde Mimi sagen und hat dann so reagiert. Das fand ich total wertvoll. Eine Kollegin hat mir geschrieben, dass sie das total toll findet, dass ich halt mein Feminismus so stark bin und dass ich halt so laut bin und nie leise werde, aber trotzdem fair in meinem Feminismus bin. Also nicht irgendwie Männerbashing betreibe, ihrer Meinung nach, sondern trotzdem das System immer wieder angreife und nicht einzelne Personen und dass sie dadurch merkt, dass sie auch fair feministisch wird. Und das bedeutet mir viel, viel mehr, und das sage ich nicht nur so, als irgend so ein Preis. Das bedeutet mir unglaublich viel, gerade in den letzten Wochen, wo ich so wenig Kraft habe, um zu schreiben und zu posten, weil ich einfach sehr viel versuche, mich um mein Mental Health zu kümmern, bedeutet mir das super viel. Also falls ihr das hört, die ihr das mir gesagt habt oder andere Leute, die mir das gesagt haben, das waren nur 2 Beispiele, das bedeutet mir super viel und es gibt mir ganz viel Kraft, weiterzumachen. Und genau, das bedeutet mir sehr viel. Aber einen Preis haben wir auch gewonnen. Richtig, Beri? Was sind die Plätze? Genau. Hast du nachgeschaut?
Also, wir sind 27 und ich bin Platz 30 und ich habe jetzt bei dir nicht mehr schauen können.
Banane.
Aber mir geht es vor allem darum, dass wir dieses Projekt ja haben, weil du gesilenced, also weil Menschen versucht haben, dich zu silenzen, ja, in deinen Kommentaren, indem sie dir Tone Policing machen, indem sie sagen, es geht auch netter und weiß das ich. Und du hast halt das Gegenteil gemacht und was passiert, du bist gekürt. Darum geht es mir eigentlich. Und ich habe noch einen anderen Punkt und das bringt mich zurück zu Mike, dir und mir. Wir hatten doch mal uns unterhalten und dann meinte ich werde nie so krass auf die Kacke hauen können wie ihr beiden. Also ich weiß nicht, was mich hindert, ob es halt mein Aussehen ist oder ne andere Marginalisierung und so weiter, aber dass ich das halt nicht kann. Und dafür dann trotzdem ausgezeichnet zu werden, hilft mir, weil ich dann ja sehe, dass es gesellschaftlich akzeptiert ist. Und ich habe halt nur so ein Spektrum, wo ich mich bewegen kann, bis es dann zu krass wird.
Du hast aber auch noch einen anderen Background. Ich meine, ich habe zumindest, ich will jetzt nicht über Mikes private finanzielle Situation reden, das ist sein Ding, auch wenn ich die kenne, aber da bei dir ist halt einfach so, dass du halt auch dein Geld ist für eure Familie ja wichtig, also dein Einkommen ist für eure Familie ja wichtig, dass ihr halt gut leben könnt. Mein Einkommen ist wichtig, dass wir luxuriöser leben können, aber mein Einkommen ist nicht so wichtig, dass wir gut leben können. Meine Familie könnte von entweder nur meinem oder nur dem meines Mannes leben. Das heißt, es ist auch nochmal eine andere Art von Sicherheitsnetz, die ich habe. Wenn ich nur von meinem Einkommen abhängig wäre, würde ich, glaube ich, das auch nicht können. Darüber habe ich auch schon mal gepostet. Das muss man sich immer wieder bewusst machen, dass man, als es ein Privileg ist, solche Sachen zu schreiben zu können wie ich, ne? Also zu sagen zu können, also ist auch tatsächlich, als ich den Post geschrieben habe, letztens über Friedrich Merz, dass er ein Lügner ist, da habe ich auch sehr scharf drüber nachgedacht, weil ja auch in letzter Zeit häufiger mal Leute einfach angezeigt wurden von PolitikerInnen, die sich zu harsch geäußert haben und habe mir nochmal sehr juristisch das angeschaut. Aber ich dachte mir so, habe es auch mit meinem Mann besprochen, machte mir, okay, ja, wenn ich angezeigt werde, dafür werde ich dafür halt angezeigt. Ist ja eine Wahrheit, die ich beweisen kann. Aber trotzdem ist es halt, ne, das können sich andere Leute nicht, die kein Sicherheitsnetz haben. Die würden das dann vielleicht lieber schweigen. Und das sollte man sich bewusst machen, dass Aktivismus im Internet ein Privileg ist, ja?
Mimi, du hast ja, also ich habe Wirtschaftsrecht, aber du Jura studiert, du kennst ja Strafrecht, ich hatte das gar nicht. Ist Lügner als Beleidigung anerkannt?
Also es ist so, dass wenn du sowieso Person des öffentlichen Lebens und besonders PolitikerInnen, da ist die Schwelle dessen, was eine Beleidigung ist, viel höher. Also die müssen mehr aushalten, weil sie halt die müssen mehr aushalten, weil sie halt Personen des öffentlichen Lebens sind, dass das, was zu einer anderen Person als Beleidigung gelten würde und strafrechtlich relevant wäre, ist bei einem Politiker schon nicht strafrechtlich relevant. Das ist das eine. Also es gab zum Beispiel, irgendeine Politikerin wurde Schlampe genannt und das wurde als, das war okay. Also es war nicht okay, aber es war nicht strafrechtlich relevant, weil es bei einer Politikerin ist. Oder hier, die eine hat doch den einen Typen Hurensohn oder Hurensohn oder so genannt, ne? Die eine Politiker, den einen dann Politiker. Und das ist auch im Rahmen des Politischen, müssen die das aushalten. So, das ist das eine Strafrechtliche. Und das andere ist halt, dass Lügner, dass du ja jede Beleidigung aussprechen darfst, wenn du sie beweisen kannst. Und dass Friedrich Merz ein Lügner ist, ist jetzt nicht so schwer zu beweisen, weil er ja Aussage A hat und dann B tut. Also selbst wenn das die Schwelle überschreiten würde und sagen würde, es ist eine Beleidigung, dann wenn eine Beleidigung beweisbar ist, ist es ja schon keine Beleidigung mehr. Dann ist es ja die Wahrheit.
Ja, so. Aber Hurensohn ist ja schwer zu...
Das ist schwer zu beweisen, aber Lügner ist zum Beispiel sowas, Feigling habe ich ihn ja auch genannt, das wäre zum Beispiel schwer zu beweisen. Ne? Das wäre was, aber das ist was im Rahmen des politischen Kommentars zulässig ist sozusagen.
Das bringt mich aber auch zurück zu dem anderen Thema. Also guck mal, das ist jetzt total schnell abgehakt, aber ich versuche jetzt mal einen Bogen zu spannen. Und zwar, ich brauche diese Anerkennung, ich brauche diese Preise, ich muss damit arbeiten, damit ich eben in vielleicht irgendeine Richtung irgendwann arbeiten kann, die beweist, dass ich zum Beispiel Ahnung habe in Diversity Management, die beweist, dass ich eben ne HR-Ahnung habe und so weiter. Ich mache auch viele, viele Weiterbildungen, das kriegst du auch von mir mit. Also ich habe, während wir uns kennengelernt haben, die Diversity Managerin-Ausbildung zu Ende gemacht. Davor habe ich eine andere Weiterbildung im Bereich Diversity gemacht. Jetzt bald mache ich diese KI-Ausbildung von DataDan. Mhm. Genau, und
cool.
Parallel eine HRBP-Ausbildung. Also es stoppt ja nicht bei mir. So, ja. Und wenn ich dann aber hier hinkommen kann und sagen kann, ich bin eine HR Top Voice vom letzten Jahr, von diesem Jahr, ich habe einen Podcast, der sich ganz stark um diese Themen drehen und so weiter, das hilft mir halt.
Ja.
Jetzt zum Performativen, Mimi.
Ja.
Ich glaube schon, dass meine Grenzen halt klar sind und dass ich nicht zu allem und jedem eine Meinung haben kann, das ist ja auch normal, aber auch nicht meine Meinung immer teilen kann, sondern erstmal mich zurückziehen muss und gucken muss, wer alles schon was gesagt hat, sodass ich dann gucken kann, was ich machen kann. Und dass man dann teilweise auch einen Kauf nehmen muss, ausgezeichnet zu werden von Sachen, hinter die man nicht unbedingt steht. So, jetzt zu Personio. Personio ist eine Firma, mit der ich seit, ich glaube, mindestens 4, wenn nicht sogar 5 Jahren arbeite. Mhm. Und ich war an sich als HIS von denen ein paar Sachen schon überzeugt. Also es ist sehr user-friendly, ne? Also ich finde es einfach
okay.
Nur von
der es ist UI. Okay.
Ja, genau. Also es ist jetzt nicht bahnbrechend.
Aber es ist besser, als was es so früh, also was man dazu sagen muss, ich kenne Personio schon seitdem die ganz jung auf dem Markt waren. Also 2017 oder 18, da gab es sie ja noch ganz, ganz frisch, da habe ich es im ersten Unternehmen eingeführt. Und damals war halt, da gab es halt Personio und es gab halt sowas wie Workday oder so ein Schwachsinn oder SAP. Und im Gegensatz dazu haben sie schon bahnbrechend das verändert, weil es einfach wesentlich freundlicher in der Benutzung war damals, als die Sachen, die es gängig gab und viele Integrationen hatten zu deutschen anderen Schnittstellen und so weiter, also die Datev und so. Genau, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, verlieren sie langsam den Anschluss an dem, was gebraucht wird. Sorry, Personio, ich weiß nicht, ob uns nächstes Mal wieder auszeichnet. Und bestimmte Sachen, die haben jetzt gerade ihre Oberfläche geändert vor kurzem, aber davor haben sie literally die gleiche Oberfläche wie 2017 bis, glaube ich, 2022 gehabt, also die Benutzeroberfläche, wo ich immer wieder die gleichen Kriterien geäußert habe und die Sachen, die ich kritisiert habe, sind nie umgesetzt worden. Und ich bin sicher, ich bin nicht die Einzige. Das heißt, Personio ist schon ein solides Tool, gerade was Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Also wenn man es günstig möchte, dann ist Personio, glaube ich, ganz gut. Da gibt es bessere Sachen, die aber wesentlich teurer sind. Aber es jetzt auch nicht sagen würde, dass es das Nonplusultra-Tool schlechthin ist. Und ich glaube, eine der großen Fehler, die Personio macht, die viele Tools macht, dass sie versuchen, alles abzudecken. Das ist immer das, was nicht funktioniert. Also wenn du ein HRIS bist, dann bleib doch bitte einfach ein HRIS und sei nicht auch noch ein Recruitment-Tool und versuche nicht auch noch Performance-Management zu machen, weil dann funktioniert es nicht. Dann bist du breit, aber deine Spezialisierung ist nicht mehr so gut. Und das ist der Punkt gewesen, wo es ein bisschen schief gelaufen ist. Ich hätte gesagt, macht lieber richtig gute Integration mit Recruitee und anderen ATS. Macht lieber eine richtig gute mit, keine Ahnung, Leapsim und was nicht alles da draußen gibt, CultureM, und bleibt bei eurem HRIS-Core-System sozusagen, weil das konntet ihr echt gut, und dadurch, dass sie jetzt 1000 andere Produktteams und Produkte haben, entwickeln sie das Eigentliche nicht wirklich weiter, und das finde ich schade, und das machen viele Unternehmen, dass sie versuchen, im Wachstum breit zu werden, anstatt einfach in ihrer Nische zu bleiben und die Nische zu perfektionieren.
Ich habe so viel Gedanken.
Okay, sag an.
Also, zu allem, was du gesagt hast, amen. Ich habe das selber beobachtet, als ich in einem Fintech-Startup war, bei ihren Konkurrentinnen, als auch bei dem Unternehmen selbst, dass sie halt immer mehr gemacht haben, statt ihr eigentliches Core-Produkt zu verbessern. Und ich weiß ja, ob das ein InvestorInnen-Ding ist, tatsächlich, ne?
Ist, glaube ich, ein Wachstumsding. Die wollen wachsen. Ja. Ist immer in Deutschland. Ja. Du musst mal wachsen. Und wachsen heißt halt, dass du am besten noch die Konkurrenz, also andere, über in alle Märkte, in alle Bereiche reingehst und so. Und ich denke mir so, Wachstum um Qualität und, also Wachstum ist toll, solange Qualität darunter nicht leidet, ne? Aber ja.
Ja. Und das ist es halt, dieses Wachstum bei MitarbeiterInnen als auch bei einem Tool, ne? Das ist halt alles quasi, ich weiß nicht, ob es eindruckschindend ist und ähnliches. Aber als ich das letzte Mal mit einer Mitarbeiterin gesprochen habe, da war ich auch in Dublin zu Besuch tatsächlich bei denen, da hat sie gesagt, dass sie einige Features gekillt haben und viel, viel mehr auf Customer Success achten. Und das hat mich sehr gefreut. Oh,
ja.
Jetzt kommen wir auf das Thema zu sprechen. Ich sehe, wie Tim Verhoeven, oh mein Gott, ich traue mich gar nicht, seinen Nachnamen auszusprechen, Tim V. was gepostet hat und also einen Repost gemacht hat von jemandem, der Sebastian Schütz heißt. Und der hat geschrieben, another wave of layoffs at Personio. It brought everything back. October 2022, that's when I got the meeting invite no one wants to see on their calendar. Being laid off isn't just losing a job. It's a full motion cycle, Kletter-Silas, ne? Dann hat er halt eine Google Docs erstellt und ich habe das direkt an meine Recruiterin weitergeleitet, ne? Dass die darin zu ist. Weil die MitarbeiterInnen von Personio, die auch zugelassen werden, das sind wirklich Top-Leute bisher, die ich kennengelernt habe. So, dann hat noch eine Person namens Carmen Spoider gepostet. Das Marketingfeuerwerk ist gezündet, die DS Top Voices stehen fest und im Hintergrund rollt bei Person die nächste Kündigungswelle. 165 Menschen trifft es wohl diesmal, nach 115 November 24 und 101 im Januar 24. Und das war alles ungefähr parallel immer.
Also jetzt, glaube ich, das finde ich ein bisschen schwierig tatsächlich. Also ich finde es, also erstmal zur Kündigung allgemein, ne? Ich denke, dass sich die nicht immer vermeiden lassen, weil halt du kannst als Gründer, als C-Level, als Geschäftsführung kannst du nur dein Best Bet machen. Du kannst auch nur vorhersehen und sagen, das ist das, was wir glauben, dass die User brauchen, und so werden wir Revenue generieren. Das kannst du aber auch nicht, du bist ja kein Hellseher, du machst ja auch Menschen, bist auch, mach auch Fehler. Ne? Das heißt, es kann auch passieren, dass der Markt nicht funktioniert, dass das Produkt nicht funktioniert, was auch immer, dass dein Best Guess nicht funktioniert und dass deswegen das Produkt oder Teile des Produktes eingestampft werden müssen und dass deswegen Leute entlassen werden müssen. Das ist einfach eine Realität der Wirtschaft und es tut mir auch total leid, aber da kann ich, also solange nicht leichtfertig damit umgegangen wird, finde ich, das ist es eine Realität, die man einfach gerade in der Startup-Szene ins Auge fassen muss. Wenn du da einen super, super sicheren Job haben willst, musst du in ein großes Corporate gehen. So. Selbst da ist es nicht sicher. Genau. Also das ist, finde ich, einfach was, generell wütend zu sein, weil Leute entlassen werden, wenn, finde ich, schwierig, also finde ich, kann es wütend sein, aber finde ich halt, gehört zu einem Leben dazu. Was ich halt nicht cool finde, ist, wenn entweder, und das weiß ich jetzt nicht, ob Person jetzt gemacht hat, overhired wird oder gehired in dem Wissen, dass man eigentlich eh nicht das Geld dafür hat, oder wenn halt sowas wie das hat so einen bitteren Beigeschmack, dass du sagst, ja, ich mache jetzt diese Top-Voices, um davon abzulenken. Das finde ich schon, also wenn es jedes Mal um die Top-Voice herum ist, hat das schon so ein bisschen, nicht nur einmal, es kann ja auch Zufall sein, sondern jedes Mal ist es schon so ein bisschen, wo ich denke, okay, fühle ich mich ein bisschen benutzt als Top-Voice, um davon abzulenken, ehrlicherweise.
Ja, genau so einen Kommentar habe ich dann gesetzt. Also genau das, was du sagst, ne? Also es ist ein faden Beigeschmack gibt, dass ich auch an das Branding-Team denken muss. Also wie hart muss das für die sein, wenn die irgendwie sowas machen und dann zittern müssen, ob wieder was kommt? Also ich glaube nicht.
Falls sie es überhaupt wissen, ne? Also du weißt ja, dass das Branding-Team das weiß, genau, ja.
Das meine ich ja. Vielleicht haben die, also wissen, also ich gehe stark davon aus, dass sie es nicht wissen.
Ich gehe auch stark
davon aus. Zittern und sagen, hoffentlich wird niemand entlassen, ne? Also das ist so, wie ich mir das halt vorstelle. Ihnen kann man halt wirklich nichts vorwerfen, habe ich gesagt. Ich kann mir, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, habe ich gesagt, für eine Kündigung. Man weiß nie, was passiert, ob man es verzögert hat oder welche Beweggründe es gibt. Aber als gekürte Person, in Anführungszeichen, fühlt sich das ja nicht gut an. Ne? Also natürlich denkt man sich so, fuck, ich habe jetzt gepostet und dann lesen das so PersonenmitarbeiterInnen, die gerade entlassen werden, und denken sich so, fuck you. So,
ja.
Also was juckt mich deine Top-Voice-Geschichte, wenn mein Unternehmen mich gerade entlässt? Das ist immer emotional. Also das, egal wie betriebsbedingt das ist und unvermeidbar, ja, und Sozialplan und dies und das, das, ja, ist immer persönlich. Also das ist ein anderes Thema. Genau.
Ja, darüber können wir auch gerne mal reden.
Irgendwann. Sehr gerne. Bin sehr erfahren und werde auch leider Termin.
Ich auch leider.
Okay. Genau. Das,
was für so performativen Aktivismus meinst du so ein bisschen? Also das geht ja so ein bisschen in die Richtung, ne? Dass du halt dieses Küren von Leuten hast, aber eigentlich nur um deine eigenen. Aber sei mir mal ehrlich, natürlich machen die das um ihre eigenen. Also sei mal ganz ehrlich, natürlich werden Preise nicht vergeben für andere, sondern für das, wenn Personio als Unternehmen Preise vergibt, dann sollte man sich darüber realistisch im Klaren sein, dass sie das natürlich für ihre eigene Brand machen. Also wir kriegen ja auch dafür nichts. Also wir kriegen ja kein Geld oder irgendwas. Wir kriegen davon ja nichts außer ein bisschen Fame. Und die kriegen halt, dass ganz viele Leute über die posten. Das ist natürlich eine Marketingkampagne. Und also da sich zu tun, als ob das was anderes wäre, wäre halt auch irgendwie lächerlich. Ne? Das sollte man sich drüber bewusst sein. Und da ist auch nichts gegen einzuwenden, finde ich. Also ich finde es nichts dagegen einzuwenden, dass Unternehmen Preise vergehen, um ihre eigene Bekanntheit zu steigern. Da finde ich jetzt grundsätzlich nichts gegen einzuwenden, ehrlicherweise.
Ja, ich kann nur dazu sagen, die bei Personen posten, haben vielleicht einen Reichweitenboost an dem Tag. Ich hatte es jetzt nicht. Personen selbst hat einen richtigen Reichweitenboost. Und die Personen bashen, haben einen richtigen Reichweitenboost. Also die haben den größten Boost, glaube ich.
Alle haben Boost.
Ja, und ich habe das an dem Tag auch bei jemandem gesehen. Ja, die Person ist mir nicht besonders sympathisch. Vielleicht kann ich darüber mal wann anders reden. Genau, und sie hatte halt gepostet, wie das halt marketingtechnisch funktioniert. Und dann hat auch von Personio jemand kommentiert und auch die Person, die in der Jury saß, hat auch dazu kommentiert. Und ich fand das eigentlich sehr, sehr gute Kommentare. Also ich fand das irgendwie cool. Also die Diskussion darunter hat mir gefallen. Genau, aber ja, Reichweitenboost 100% auf allen Seiten. Das kann man sich nicht, also wir sind im Kapitalismus, bitte. Also das ist ja...
Ja. So zu tun, als ob das irgendwie intrinsisch wäre. Ja, deswegen habe ich, das ist voll, für mich auch vollkommen in Ordnung gewesen. Das, ja. Also der Punkt ist für mich in Ordnung, dass ein Preis vergeben wird um Reichweite. Also da so funktioniert das halt, ne? Also da brauchst du nicht zu LinkedIn gehen, da geht es dir natürlich um Reichweite. Wenn du nicht bei Reichweite, also da brauchst du nicht bei LinkedIn sein, sagen wir mal ganz realistisch.
Genau. So.
Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob du Reichweite willst oder ob du halt aktivistisch tätig bist, nur um Reichweite zu kriegen. Das ist für mich nochmal ein Unterschied, weißt du?
Ja, und da habe ich nämlich einen Punkt. Und zwar gibt es ja sowas von Business Insider ZukunftsmacherInnen und dann gibt es von Miss Germany das Wettbewerb. Und da geht es ja eigentlich nicht mehr nur um Schönheit, ne? Und ganz viele andere Siegel und Sachen, die man abholen kann. Ich habe mich trotzdem auf Miss Germany zum Beispiel beworben, wurde nicht angenommen, hab damit 100 Euro versenkt. Na?
Oh, du hast nicht angenommen? Nee. Shame on Miss Germany. Shame, shame, shame.
Ich meine, wenn ich mir die angucke, die angenommen wurden, die auch POC sind, deren Posts sind maximal unbequem, aber 0% unverschämt. Und ich glaube, also ich habe in meiner Coaching gesprochen, also meine Mentorin, Shoutout to Cordia, wir machen das seit keine Ahnung wie vielen Jahren schon. Und die ist richtig in der Szene vernetzt, ohne in der Szene vernetzt zu sein, weil sie die Freunde, diese stillen Freunde von den Leuten kennt. Das ist so geil. Mhm. Also ich kriege von ihr immer so viel mit. Und die meinte, sie hat das Gefühl, dass die Leute, die so ein bisschen unbequem sind, gesammelt werden in einem Becken und dann gesilenced werden. Also dass die so richtig so Media-Training bekommen und dann lernen, was sie posten können, was nicht und wie sie posten.
Ich glaube, ich probiere das nächstes Mal mal. Ich will mal wissen, was passiert in Inside. Ich hoffe, die hören dann die Folge nicht, aber ich glaube, ich probiere nächstes Mal Miss Germany. Also ich halte ja von dem Titel so gar nichts, ne? Aber einfach nur, um dahinterher das zu exposen.
Du hast eine fette Ape.
Da hast du?
Ja.
Ja, man muss mal gucken, weil es gibt bestimmt ganz viele NDAs sind nicht wirksam in Deutschland, ne? Also müsste ich mir dann, weil du kannst nur bestimmte Sachen in einer NDA schreiben. Also ich würde mir das natürlich, ich habe ja auch eine Rechtsschutzversicherung. Gut, dass sie diesen wahrscheinlich die Folge niemals hören werden. Ich hoffe es. Genau, deswegen kann ich darüber einfach frei reden. Aber ich glaube, es ist jetzt gerade mein Ziel für nächstes Jahr. Ich brauche irgendwas, wo ich mich immer verbeiße wie eine Bulldogge. Mein Ziel ist es irgendwie, in die Miss Germany-Auswahl da reinzukommen. Ich will gar nicht gewinnen, aber reinzukommen, um zu wissen, wie das hinter den Kulissen abläuft und dann hinterher das alles zu exposen.
Das Geile ist
und vor allem, selbst wenn du eine NDA hast, ne, die hat ja meistens, kriegst du, da musst du ja Geld bezahlen, wenn du die brichst. Und dann kann ich auch einfach schauen, ob ich das vielleicht verkauft kriege und dann die NDA damit zu bezahlen, weißt du? Weil ja, eine NDA ist ja, in Deutschland kannst du die nicht so hochsetzen. In Amerika kannst du irgendwie so 5 Millionen oder so einen Quatsch machen. In Deutschland kann das nicht so riesig sein. Das heißt, vielleicht gucke ich einfach, ob ich das als Enthüllungsartikel irgendwie im Verkauf kriege und dann durch den Bruch der NDA die NDA bezahle sozusagen.
Ja. Das ist ein richtig guter Dings. Halt dich immer ein Korrektiv. Ja. Bleib beste Freunde bitte. Dann hast du das.
Ich liebe Korrektiv sowieso.
Genau. Es gibt eine Person, die ihr Schweigen gebrochen hat, aber allgemein gehalten hat. Die hat nicht das Unternehmen bei Namen genannt. Und dann kam das Unternehmen auf sie zu und meinte, ob sie gemeint sind. Und das fand sie witzig, weil die ja anscheinend sich gemeint fühlen. Meinte sie, nee, ich habe es allgemein gehalten. Also es ist mir generell in Organisationen aufgefallen. Und meinten, ja, okay, gut. Aber die sind schon so, dass sie auch die Beiträge dann von den Leuten lesen, die irgendwas zu tun hatten. Ne?
Ich bin sehr gespannt. Ich probiere das, glaube ich, nächstes Jahr. Du musst mir dann aber sagen, wann das alles ist. Ich habe keine Lust, das zu verfolgen. Du kriegst das ja eh alles mit. Sag Bescheid, wenn ich mich bewerben muss und so.
Ja, ich bin in so verdammten Gruppen auch auf WhatsApp von denen. Ich habe die auch schon auf stumm geschaltet und archiviert. Aber es ist so viel Nachrichten, die mal reinkommen. Also ich habe doch überlegt, ob ich da einfach austrete, weil bringt mir nichts.
Okay, aber du bist meine Managerin dann, ne? Meine.
Ja.
In Germany. Genau. Okay, cool, wir machen das. Lass es als Projekt machen.
Ja, können wir machen. Pilotprojekt. Ich wollte gerade Germany's Next Topmodel.
Germany. Genau. Performativer Aktivismus. Da wollen wir jetzt irgendwie langsam hinkommen, ne?
Genau.
Die Schlange jetzt den Bogen. Ja.
So, mein Bogen war ja, dass ich vielleicht einiges mitnehme, was halt ein bisschen kacke ist. Und das ist auch zum Beispiel, ich war letztens auf einer Buchvorstellung von jemandem und die Person hatte einen richtigen Backlash vom Business Insider bekommen in Bezug auf ihre Arbeits, Gott, wie nennt man das denn? Kannst du mal auf die, also wenn man halt so, wie man mit den Leuten umgeht auf der Arbeit, also die Arbeitsbedingungen, das ist das Wort, die Arbeitsbedingungen der MitarbeiterInnen. Also es wurde auch anscheinend, wenn ich mich nicht irre, laut Business Insider, eine Person entlassen, die in der Elternzeit war oder zurückkam aus der Elternzeit. Und das hatte mir eine Freundin, also eine unabhängige Quelle, bestätigt.
Okay.
Sie hat gesagt, das ist eine Freundin von ihr, die entlassen wurde. Und da habe ich mich gefragt, soll ich mich noch überhaupt mit diesen Leuten ablichten oder nicht? Weil einerseits hilft es mir.
Schwierig,
ja, darüber müssen wir halt reden. Das hilft mir mit meiner Reichweite. Und gleichzeitig stehen die ja auch trotzdem für wichtige Themen ein. Und wir haben halt noch nicht die Leute, die wirklich komplett leeres Blatt sind, unschuldig sind und so weiter. Es ist so schwierig,
also,
ich kann es nicht
erklären. Ich finde halt, es ist vollkommen in Ordnung, wenn man aus seinem Aktivismus auch Nutzen für sich zieht. Dagegen habe ich überhaupt nichts, ne? Weil es ist ein super anstrengendes Feld, aktivistisch tätig zu sein. Ich habe so einen leichten Aktivismus-Burnout ja gerade. Du kriegst davon finanziell ja meistens gar nichts. Wenn du es also schaffst, irgendwie aktivistisch tätig zu sein und daraus finanziell Nutzen zu ziehen, dann sage ich, go for it, weil du musst halt auch leben können. Wir sind in einem kapitalistischen System, du musst davon auch leben können. Also wenn du daraus durchaus Vorteile ziehen kannst, ist es okay. Was ich halt nicht gut finde ist, und das weiß ich jetzt gar nicht, wie das bei den Unternehmen ist, ich kenne ja hauptsächlich Privatpersonen, die das machen, ist, wenn du nach außen aktivistisch auftrittst und dann aber deine Werte nicht 100% wirklich so sind. Also ich habe zwei Beispiele, die ich nicht namentlich nenne, aber die ich gerne die Geschichte kurz teilen kann.
Ja.
Ein Beispiel ist, da wurde ich von einem Cis-Mann, der auf LinkedIn auch aktiv ist und auch durchaus aktivistisch aktiv, also feministisch aktivistisch und auch für Feminismus spricht und den ich eigentlich auch als Person gerne mag, zu seinem Podcast eingeladen. Und ich hatte schon zugesagt und gesagt, ja, passt, ist alles gut. Und dann hat er mit seinem Podcast-Co-Host geredet und der hat dann, glaube ich, auch meine Beiträge da durchgelesen, woraufhin mir gesagt wurde, dass ich gerne weiter in den Podcast kommen darf, aber ich soll nicht so, also es solle schon nicht so extrem werden. Und dann habe ich zu ihm gesagt, was der bitte so extrem sei. Und dann meinte er, naja, dass ich ja da manchmal auf LinkedIn sehr extrem bin. Und dann hatte ich das Gefühl, das ist kein echt, da habe ich dann das Gefühl, dann habe ich dann abgelehnt. Und meinte, nee, sorry, also ich kann nicht, ich habe keine Lust, mich zu zensieren. Ich finde nicht, dass ich extrem bin. Und jemand, der Meinung ist, dass ich zu extrem bin, den braucht mich nicht in Podcasts einladen, wenn es um Feminismus geht. Also klar, wenn ich in den Podcast von der CDU wäre, wäre mir schon klar, dass sie das für zu extrem halten. Ne? Aber wenn ich in einem Podcast bin, wo die Menschen, die da drin sind, so tun, als wenn sie aktivistisch sind und unfeministisch. Mir dann zu sagen, dass ich zu extrem bin, ist eine Form von Tone Policing und das kann ich gar nicht haben. Also habe ich abgelehnt. Die Person wird es wahrscheinlich auch wissen, wer gemeint ist, aber sonst hoffentlich niemand. Und das zweite Beispiel, also erstmal das Beispiel, was denkst du darüber, bevor ich zum nächsten gehe? Das ist für mich so performativer Aktivismus. Weil nach außen tritt die Person aktivistisch aus und ich glaube, sie glaubt auch an die Werte dieser aktivistischen, aber dann in ihren Entscheidungen und ihren Sein ist sie es dann nicht. Und das nervt mich dann. Das finde ich dann.
Ich hatte mit besagter Person meine Unterhaltung genau über sowas. Und ich glaube tatsächlich, dass besagte Person von der Co-Person getone-polist wird. Und ich glaube, besagte Person braucht einfach einen eigenen Podcast. Also wenn irgendwann mal einen eigenen Podcast hat. Oder
ja, dann ist das Rückgratproblem von mir aus. Okay, dann ist es von mir aus ein Rückgratproblem. Da musst du das Rückgrat haben, zu sagen, ja, aber dafür stehe ich ein, sorry.
Ja, aber guck mal, ich gebe dir jetzt ein Beispiel bei uns. Du schlägst jemanden vor, mag ich nicht. Ich schlag jemanden vor, magst du nicht. So, dann müssen wir auch zu den Personen gehen, mit denen wir kurz geredet haben und denen halt erklären, dass das nicht funktioniert. Und das hat ja nichts mit Rückgrat zu tun, sondern wir sind halt, also es ist eine 50-50-Entscheidung immer. Und wenn eine Person 50-50, also du bist jetzt nicht 51, indem du sagst nein und dann sage ich okay, ne?
Ja.
Sondern ich sehe das halt einfach aus Respekt dir gegenüber. Wenn du sagst, Beri, sehe ich nicht so, dann muss ich halt absagen, weil wird nicht Spaß machen ohne dich.
Ja, ne? Und das verstehe ich.
Da ähnlich, also ich will jetzt nicht irgendwie in Verteidigung oder so, aber es ist jetzt mir nur durch den Kopf gegangen, spontan. Das heißt, dass
man. Aber es wäre zum Beispiel wie, wenn du jemanden einlädst, der halt kurdischstämmig ist und ihr wollt über Kurdistan oder so weiter reden oder über Gaza und ich trete nach außen so auf, dass ich pro Gaza bin und dann weiß ich aber, die Person ist extrem pro Gaza und dann sage ich zu dir, nee, Beri, die will ich jetzt aber nicht einladen, das ist mir zu extrem pro Gaza. Und das ist dann das Problem, weil ich nach außen so austrete, als sei ich auch pro Gaza, aber dann eine Person ablehne, die dann vielleicht pro Gaza mit uns reden will. Weißt du, was ich meine? Das ist so, das ist nochmal ein Unterschied, warum du die Person dann sagst, also, oder ich will die haben, aber die muss ich dann zensieren, weißt du? Das ist dann halt, das ist, finde ich, ein Unterschied. Weißt du, was ich meine? Also darf sie gerne kommen, aber sie darf bitte nicht reden über Gaza. Oder sie darf nicht reden über dies. Und das ist ja in Ordnung, zu sagen, ich für das Thema nicht eh einstehe, aber wenn ich für das Thema einstehe, dann kann ich der Person nicht sagen, sie soll darüber nicht reden. Weil dann ist, weißt du, was ich meine? Weil dies steht mir zu extrem für das Thema ein.
Okay, du wurdest nicht abgelehnt, richtig? Du wurdest ja
eingeladen, aber ich soll mich zusammenreißen. Weißt du, das ist ein anderes Ding, als zu sagen, okay, das Thema interessiert uns nicht, das wollen wir nicht haben.
Okay, ist das denn ein politischer Podcast?
Nee, ist kein politischer, aber alles ist politisch.
Ja, okay.
Es tut mir leid, aber alles ist politisch. Also ich sag, das habe ich auch mal einen meiner Ex-Chefs gesagt. Der meinte zu mir mal, ich bin immer so politisch. Dann meinte ich so, ja du, ich wäre gerne nicht politisch, aber ich kann halt leider nichts dafür. Ne? Also wir können ja gerne schauen, dass ich die gleichen Rechte bekomme. Dann muss ich auch nicht mehr. Ich wünschte, ich müsste nicht politisch sein. Es ist keine Wahl, die ich mal treffe, sondern es ist einfach, ich lebe in einer Welt, wo meine bloße Existenz politisiert wird und mein bloßes Lautsein politisiert wird. Es ist nicht was ich freiwillig tue, sondern es ist etwas, was ich halt einfach bin. Das wird politisch gemacht von den Leuten, die mir sagen, ich soll leise sein. Also ich bin jetzt keine hochpolitische Person, aber ich kann halt nichts dafür, dass die Sachen, dass sich ein Friedrich Merz hinstellt und was von Stadtbild faselt. Also sorry, es sind halt einfach politische Themen, die in meiner Person selbst liegen und da kann ich da leider nichts machen gegen. Weißt du, was ich meine? Also, mir zu sagen, ich soll nicht politisch sein, ist zu sagen, wie ich soll nicht weiblich sein. Es ist halt einfach meine bloße Existenz, meine bloße Meinung ist politisch und es tut mir leid, aber so ist das. Also, die kann ich halt auch nicht hinter Berg halten. Also, was willst du? Willst du mit mir Plätzchen backen und über Plätzchen reden oder so? Das ist halt, dann ist es vielleicht nicht politisch. Aber wenn du mit mir über Feminismus und Haltung reden möchtest, dann ist es automatisch politisch. Dann sag mir mal, wie du nicht politisch werden möchtest bei den Themen. Das geht doch nicht. Das ist für mich nicht möglich.
Also, ich darf nicht so weit rausholen, glaube ich, weil sonst wird sehr deutlich
bewegen. Ist okay, das Thema ist jetzt auch erstmal gegessen, aber das ist für mich so ein Beispiel von performativen, also ich bin jetzt auch nicht super böse und so, und ich mag die Person immer noch, aber es ist für mich so ein Beispiel von performativen Feminismus und oder performativen Aktivismus. Das ist so eins meiner Beispiele, die ich im Kopf habe.
Okay.
Ja, hast du ein Beispiel?
Nee, ich möchte, dass du auf den zweiten gehst, weil da habe ich richtig Tee.
Okay, beim zweiten ist jetzt, mache ich mich jetzt super unbeliebt, weiß auch nicht, ob es hier ist. Also es gibt eine Person, da wissen alle sofort, wer gemeint ist, wenn ich das jetzt sage. Vielleicht schneide ich es raus. Also es gab ja mal vor ein paar Monaten, Anfang des Jahres oder so, ein Cis-Mann, der auf LinkedIn einen Beitrag gepostet hatte, den er nicht selbst geschrieben hatte, sondern von einer Cis-Frau geklaut. Anders kannst du es nicht sagen. Also 1:1 kopiert. Na, sie hat es gelesen. Also es war auch maximal dämlich, weil irgendwer in ihrem Netzwerk hat es gelesen und ihr das weitergeleitet. Also unser Netzwerk ist jetzt nicht so groß, unser feministisches, dass sowas nicht auffällt, ne?
Okay.
So. Und das an sich finde ich schon sehr daneben. Also das an sich ist schon, ich habe noch nie einen Post geklaut und finde es sehr daneben, wenn man Posts klaut und den Leuten nicht einfach Credit gibt. Ne? Selbst wenn du es, vor allem wenn es 1:1 kopiert ist. Sogar wenn ich mich nur inspirieren lasse, dann tagge ich die Leute. Ne? Aber das daneben ist an sich ist schon, wo ich mir sage, und das ist eine Person gewesen, die sehr aktivistisch und feministisch auftritt. Und da denke ich mir, das ist schon kein feministischer Akt. Aber gut, Menschen machen Fehler. Ich weiß, dass es vielleicht auch ein Druck sein kann, regelmäßig zu posten und dass da vielleicht, ne, dass man das dann macht. Also ich würde es nicht machen, aber das kann nicht passieren. Menschen machen Fehler. So, ich bin ja, soll jeder machen. Dann ist für mich aber wichtig, wie man mit diesem Fehler umgeht und dass man sich dann öffentlich entschuldigt und ehrlich entschuldigt, ohne Wenn und Aber. Und das hat die Person halt nicht gemacht. Sie hat sich zwar entschuldigt, aber ich habe die Entschuldigungen gelesen und die Entschuldigungen waren halt so, aber, ich bin ja einer von den Guten, aber ich bin ja einer von den Feministen, ja, aber wir sollten uns ja nicht gegenseitig bekriegen und so. Und das denke ich halt, da muss dann eine Entschuldigung ohne Wenn und Aber werden. Und diese ganze Situation hat sich nie aufgelöst, sondern er hat dann einfach weiter angefangen, feministisch zu posten. Und das macht mich richtig wütend, weil ich mir denke, du bist halt, also wenn du nicht die Selbstreflexion besitzt, deine also jeder von uns macht ja Fehler, weißt du, ich bin rassistisch, ich bin ableistisch und ich entschuldige mich dann ohne Wenn und Aber. Ich sage dann, es tut mir leid, Punkt. So, weißt du? Nicht weil und so weiter. Das interessiert mich, weil ich habe das gemacht und ich entschuldige mich und Punkt. So. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du für mich kein richtiger Aktivist und zumindest kein richtiger Feminist, weil das ist ein bare Minimum dessen, Empathie zu zeigen und zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Und dann hätte ich ihm auch verziehen, weil wie gesagt, Fehler passieren. Und jetzt habe ich richtig, und was mich aber am meisten daran nervt, ist, dass er damit durchkommt, dass ganz viele Menschen in meinem Netzwerk, weil er ja auch relativ erfolgreich ist, sich an ihn anbiedern und mit ihm, wie nennt man das denn, schmusen und sowas, dieses ganze, oh, bist du toll, guck mal hier, Shoutout da und so. Und das nervt mich total, dass in unserer aktivistischen Szene solche Sachen unter den Teppich gekehrt werden und solchen Menschen vergeben wird, obwohl sie nicht ihre Sünde geleistet haben, ihre Sühne geleistet haben. Ich finde Vergebung super und ich finde auch, man sollte Fehler machen dürfen. Ich mache bestimmt auch Fehler, aber dann musst du ehrlich zu den Fehlern stehen. Und das hat er nicht getan und das finde ich scheiße.
Ja. Ich habe sehr viele Gedanken dazu wieder. Eins davon, ich habe sie lange nicht mehr genannt, ich schreibe ihr gleich mal, weil ich war früher ein richtiger Stan von der Person, bin ich aber immer noch. Esmahan, Gangami, die hatte mir mal gesagt, die hatten mal einen Fall bei sich in der Community, eine Person, die auch Bücher schreibt und wirklich gute Beiträge leistet und so weiter, die aber in echt wirklich, also ich glaube, entweder hochgradig sexistisch oder andere Sachen sind. Da haben die es in ihrer Community geklärt. Das heißt, die haben der Person gesagt, wir wollen nichts mit dir zu tun haben, deine Posts sind alle auf ignoriert, du bist überall blockiert. Meinetwegen mach deinen Post und so weiter. Wir werden nicht öffentlich treten, weil du eine BPOC bist. Ne, aber dass man es halt so untereinander klärt. Und so kenne ich es auch aus dem kurdischen Aktivismus übrigens. Ich kenne viele Aktivisten, in Anführungszeichen, die aus der kurdischen Community verbannt wurden, die, wo sich irgendwas rausgestellt hat. Und das finde ich ist, das gefällt mir irgendwo mehr, als wenn man das also am öffentlichen Pranger macht, weil, wie soll ich das erklären, ich möchte nicht, dass dann wieder dieses Narrativ herrscht, dass linke Leute immer sich miteinander streiten, uneinig sind, keine Community sind und also weißt du, was ich meine? Also ich will nicht Leuten Fraß geben. Das ist eine, was ich jetzt gerade dazu denke. Ich weiß nicht, ob ich zu weit gehe, weil es ein LinkedIn-Beitrag ist. Also es ist jetzt nicht, dass die Person komplett raus aus dem Aktivismus ist und komplett scheiße oder so, ne? Das ist aber ein Gedanke von mir. Eine aufrichtige Entschuldigung, also keine Non-Apology, bitte, ist mir auch sehr wichtig. Ich habe diese Beiträge und auch die Entschuldigung nicht gesehen, deswegen kann ich darüber gerade nicht komplett ein Urteil fällen. Du bist für mich aber eine sehr sichere Quelle. deswegen glaube ich schon was du sagst. Sehr schade. Also es wäre echt eine Chance gewesen, dass man es kurz auch klärt, sagt, ey, ich habe Scheiße gebaut, ne? Ich werde darauf achten, dass ich in Zukunft das nicht mehr mache. Keine Ahnung, es ist über mich. Ich weiß nicht, was du überlegst.
Ich weiß, habe ich auch gesagt, es kann ja, also weißt du, bist ja ein Mensch und du darfst Fehler machen. Ich mache, wie gesagt, ja auch Fehler. Ich sage auch rassistische Sachen und ich sage auch ableistische Sachen und tut mir dann leid. Und manchmal sind sie mir auch gar nicht bewusst. Also in dem Fall wird der Person ja wohl bewusst sein, dass sie einen Post geklaut hat. Aber es gibt viele Menschen. Es gibt auch eine andere Frau, diesmal. Ich habe jetzt zwei Männer gesprochen, um noch eine Frau zu machen. Es gibt eine Frau auf LinkedIn, der habe ich auch geoutcalled bei LinkedIn mal. Deren Namen werde ich nicht nennen, weil sie zu bekannt ist und ich nicht eine Hexenjagd haben möchte. Und die hat, die macht es regelmäßig, dass sie Posts klaut. Allerdings macht sie es cleverer, weil ich bin ja auch bei Instagram am Scrollen viel, ne? Und da gibt's ja häufig englische Posts, also aus den USA, und wo Leute halt reden, einfach in die Kamera und was sagen und ihre feministische Meinung von sich geben. Und was sie macht, ist, die 1:1 anscheinend aufschreiben, auf Deutsch übersetzen und daraus einen Post machen. Das ist aber so nah, es ist so nah dran an dem Original, dass mir das jetzt mehrfach aufgefallen ist. Und einmal war es mir wirklich, dass ich am Tag vorher das Reel gesehen habe, am nächsten Tag den Post auf LinkedIn und ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein und ohne Quellenangabe oder irgendwas. Und die habe ich dann auch geoutcalled, halt ohne ihren Namen zu nennen, aber ich denke, sie hat den Beitrag, denke ich, gelesen. Und das finde ich zum Beispiel auch unmöglich, weil sie setzt sich für Rechte von Frauen und Müttern ein. Und ich finde, damit schadest du unserem Cause. Also ich verstehe den Druck, wie gesagt, ich verstehe den Druck, dass Menschen, die davon leben, viel posten müssen und viel Output geben müssen und vielleicht nicht so viele Ideen haben, wie sie Output geben müssen, ne? Aber dann mach doch wenigstens, also das ist ja nicht weniger wert, deine Worte, wenn du denjenigen Credit gibst, wenn du sagst, hey, auf Instagram habe ich ein Reel gesehen, hier ist der Link und das dann halt auf Deutsch übersetzen und deinen eigenen Take dazu gibst. Das ist ja nicht verkehrt. Es gibt ja auch bei Instagram und TikTok diese Stitches oder wie das heißt, wo du einen Reel nimmst und dann deinen eigenen Stitch oben drauf machst. Das ist ja auch kein Plagiat. Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn du eine Idee, die schon existiert, ergänzt, weißt du? Und nicht deine, warum hast du den Anspruch, dass alles immer komplett neu sein muss? Du darfst ja deinen eigenen Spin zu Sachen geben. Aber das einfach auch zu tun, finde ich wichtig. Und das macht mich wütend. Und es macht mich wütend, dass solche Leute damit durchkommen und weiter erfolgreich sind. Das macht mich wirklich wütend, weil es gibt so viele Leute, die so viel Herzblut bei LinkedIn reinstecken, so viel innovative, neue Ideen haben und dann irgendwie 8 Likes kriegen. Dann hast du welche, die ständig 500 kriegen. Und ich denke, den Post habe ich vor ein paar Wochen als Reel gesehen. Und das finde ich, das macht mich wütend. Das macht mich wirklich wütend und es ist ungerecht. Und das finde ich schade, weil die schaden, wenn das dann rauskommt, schaden sie sich nicht nur selbst, sondern schaden halt in der ganzen Bewegung. Und das finde ich blöd von denen.
Da spielt, ich weiß, wenn du meinst, auch viel Pretty Privilege. Aber eigentlich auch bei beiden.
Also sie ist auch, ich mag, ja, bei beiden Pretty Privilege. Ja. Also ich mag ihre Posts, die sie selbst schreibt, auch gerne. Und ich finde das Thema auch richtig wichtig. Und ich habe auch nichts dagegen, dass sie Posts aus Instagram nach LinkedIn bringt. Und übersetzt sie ja immerhin. Aber das sollte das irgendwie kenntlich machen, meiner Meinung nach, was sie inspiriert hat. Nur wenige Tage nach der Aufnahme der Folge haben wir einen Post von Daniela Schubert gesehen. Die hat das gleiche Thema aufgegriffen und auch über eine der Personen gesprochen, über die wir heute gesprochen haben. Daher wollen wir Daniela als betroffene Person auch kurz die Möglichkeit geben, die eigene Perspektive hier darzustellen, sowohl zu dem Fall als auch generell zu der Problematik des performativen Aktivismus. Vielen Dank, Daniela, dass du uns mal wieder mit deiner Expertise weiterhilfst.
Hallo zusammen, Beri und Mimi haben einen Fall von performativem Aktivismus genannt, den ich als betroffene Person eines der genannten Fälle hier im Podcast noch weiter ergänzen und einordnen darf. Vielen Dank euch für die Möglichkeit. Wenn wir von performativem Aktivismus sprechen, dann geht's vor allem um die Aufmerksamkeit für etwas, das sich gut verkauft. Ihr kennt das vielleicht auch von Merch-Produkten mit der Pride Flag im Juni. Obwohl queere Rechte vielleicht das ganze Jahr eher so gar kein Thema sind. Und es geht eben dann um Diversitätsthemen, wenn man merkt, dass da durchaus eine große zustimmende Zielgruppe ist. Das ist dann auch richtig attraktiv, wenn man zum Beispiel Events gestaltet für eben jene marginalisierte Gruppen, also Meetups für Frauen, um nur ein Beispiel zu nennen. So erschließen sich dann neue Zielgruppen und die eigene Wirtschaftlichkeit wird erhöht. Das ist ziemlich zweifelhaft bis problematisch und auch relativ gut an der Moralflexibilität erkennbar, wenn nämlich eben jene Zielgruppe, für die diese Events dann sind, Kritik äußert an der performativen, aber vielleicht auch an der fehlerhaften Umsetzung von Safe Spaces, von Awareness-Konzepten und eben anderen Antidiskriminierungsthemen. Und ab da wird ganz oft Dankbarkeit eingefordert, die wir aber gar nicht zeigen müssen, denn wir selbst haben diese Expertise, wir haben die Fachexpertise und es gilt eben auch der Spruch »Nothing about us without us« in der DEB-Arbeit oder Antidiskriminierungsarbeit, also nichts über uns, ohne uns. Und was gut für uns ist, können wir eben auch selbst entscheiden. Diversität ist Fachexpertise, das will ich hier nochmal betonen. Und das wird leider allzu oft ignoriert. Wenn also berechtigte Kritik dann gesilenced, geghostet, gelöscht oder geblockt wird oder es analog zu Kündigungen von marginalisierten Menschen kommt, zu Eventverweisen oder anderen Dingen, die eben Macht ausübend sind, dann ist es nichts anderes, als den eigenen Status quo aufrechtzuerhalten und sich als Heldin und Retterin marginalisierter Menschen zu inszenieren. Und dann sprechen wir eben auch nicht nur noch von performativem Aktivismus, sondern auch sehr schnell von Machtausübung und Gewalt. Und um das Ganze noch deutlicher zu sagen, viele der marginalisierten Gruppen, und damit bin auch eben ich betroffen, wir brauchen keinen weißen Cis-Mann mit sehr vielen Privilegien, der unsere Inhalte klaut, als ihre ausgibt oder unsere Kritiken mit Gewalt beantwortet, sondern wir brauchen tatsächlich Verbündete, die mit uns zusammen unsere Anliegen verändern, weiterbringen und so auch diese Veränderungen schaffen. Wir brauchen die Personen, die uns zuhören, die von uns lernen wollen, statt unser Wissen kostenlos für ihre privilegierten Zwecke zu vermarkten und da eben auch immer mehr Geld mit verdienen, als wir es je werden. Deshalb auch noch ein Wunsch an alle marginalisierten Menschen und Survivor von genau solchen Mechanismen. Ihr und wir sind nicht alleine. Lasst uns nicht leise bleiben. Denkt daran, die Scham muss die Seite wechseln und lasst uns verbünden in Kommentarspalten, am Arbeitsplatz, mit KollegInnen, mit Vertrauenspersonen im Betriebsrat oder in der Gleichstellung, in der Schwerbehindertenvertretung, in öffentlichen Räumen. Denn gemeinsam können wir mehr erreichen gegen Diskriminierung, Machtmissbrauch und Gewalt. Wir können unser eigenes Kapital von Expertise, Zeit und Geld auch selbst nutzen. Und wir können uns eben auch aussuchen, welche Events wir besuchen, welche Beiträge wir unterstützen durch Likes, Kommentare, Teilen, welche Produkte wir kaufen und welche Dienstleistungen wir buchen und ja auch, wessen Podcasts wir hören.
Absolut. Ja. Und zurück zu Unternehmen. Es gibt ein Unternehmen, was, Gott, wie umschreibe ich das jetzt, ohne Backlash zu haben, das sehr eine Nachhaltigkeitsbranche ist, okay? Und da hat der oder die Gründerin einen Post gemacht mit Friedrich Merz am Kuscheln.
Mit wem?
Friedrich Merz am Kuscheln.
Ah, Friedrich, ja, okay.
Genau, und darüber, dass es ja so toll ist, dass die CDU Verantwortung beweist. So,
ich kotze ja in den Mund.
Ja, und also Nachhaltigkeit und CDU, ne? Ist ja nochmal ein Thema.
Wer hat's nicht gehört? Also dafür stehen die ja ein, ne? Also CDU und Nachhaltigkeit ist ja deren Thema. Also das ist Sarkasmus, Leute.
Gerade Merz und Spahn wurden da auch explizit erwähnt. Und da hat aber eine Person, die selbst in dem Unternehmen arbeitet, drunter kommentiert und Kritik geäußert.
Ne,
und
sehr
das
geil.
Fand ich wiederum sehr stark. Ich habe gerade nach dem Kommentar gesucht, der wurde gelöscht. Also entweder also selbst gelöscht oder die Gründerin. Ich komme später dazu.
Schick mir den Post gleich mal, bitte.
Und ich will auch die Post von dir, wo du sagst, also schick mal die Primärquelle der Person, die das nachmacht, das will ich auch mal gerne sehen. Das ist auf jeden Fall, was ich crazy finde. Also achtet mal auf die Unternehmen und ihre GründerInnen und wo die, also mit wem die kuscheln. Das ist sehr.
Was ich halt wichtig finde, dass ich finde, dass halt jeder, das ist halt was, wo jeder Einzelne von uns was tun kann. Ne? Also wenn dir sowas auffällt, dann es sagen ja immer alle Cancel Culture, es gibt keine Cancel Culture, aber da kannst du wirklich den, also schreib den entweder direkt, das habe ich bei der Person auch mal gesagt, hey, ich finde das nicht cool, ich habe nie eine Antwort bekommen, ne? Oder like deren Kommentare und post halt einfach nicht. Wenn du merkst, jemand macht sowas dauernd, was aber häufig passiert ist, dass die halt viel Reichweite haben und andere Leute wollen von der Reichweite profitieren und kriechen denen in den Arsch. Und das finde ich total rückgratslos. Das finde ich, dann folg lieber den Leuten, die so klein sind und nur 8 Likes haben und die aber richtig geile Sachen schreiben. Ich weiß, es bringt dich nicht weiter. Und Beri hat ja vorhin auch schon erklärt, ne, dass sie auch manchmal in dem Zwiespalt steht. Du willst auch Reichweite, aber gleichzeitig halt deinen Werten treu bleiben. Meine Mama hat mir immer was gesagt. Und zwar, wenn du das machst, was dir wirklich Spaß macht, dann wirst du auch Erfolg haben. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch da. Ich glaube, wenn du mit Leuten dich umgibst, die du wirklich gerne magst und wenn du über Sachen redest, für die du brennst, dann wirst du irgendwann auch Erfolg haben. Nicht, wenn du einfach anderen Leuten hinterherrennst, wie so ein Rudeltier, weil du denkst, das bringt dir Erfolg. Ich glaube, Erfolg bringt dir das, was dir Spaß macht und was, wo du wirklich hinterstehst. Das ist mein Take. Ja. Also ich mache das ja auch so. Ich like und kommentiere nichts von Leuten, wo ich mir denke, I don't like it, weißt du?
Mhm.
Selbst wenn ich davon Reichweite kriegen würde, würde ich nicht machen.
Mhm.
Und trotzdem funktioniert es für mich, ja. Ich würde sagen, ich habe eine ganz gute Reichweite.
Man ist ab irgendeinem Punkt in selben Kreisen. Also,
ja,
dass du nicht auf denselben Bildern bist, irgendwie doch ins Gespräch kommst, die Person.
Ich würde die konfrontieren, aber ich bin auch ein Sonderfall, ich bin ja sehr direkt. Aber wenn ich einen von diesen beiden begegne, ne, dann würde ich die konfrontieren. Ich würde sagen, hey, ich fand deine Post immer richtig cool, aber das fand ich irgendwie nicht in Ordnung. Und dann würde ich gucken, wie die Person reagiert. Und wenn
ich glaube,
sie,
wenn ich das richtige Setting habe, würde ich das auch bei denen machen, bei den allen dreien.
Ja,
allen vielen. Es gab noch eine andere Person, die wir ganz am Anfang, genau, das würde ich gerne, also bei einem richtigen Setting würde ich das, glaube ich, auch machen. Einfach damit dieses, dass das im Raum ist, weil das, ich glaube, das wird dich ebenso wie mich bedrücken, einfach, dass man sich nicht wohlfühlt, weil man daran denken muss.
Okay. Ich meine, ich habe es gut, dass ich hier nirgendwo hingehe, deswegen begegne ich solche Personen nicht ungewollterweise, normalerweise.
Das stimmt. Du hast da.
Das hast du ja nicht, den Vorteil.
Ja, genau. Ein anderer Fall, mit der Person haben wir gar nichts zu tun, deswegen kann ich auch Name-Dropping machen. Sagt dir Raphael Weiland was?
Mm-mm.
Doc Raffa, der ist auf TikTok und Instagram viral, weil der ganz viele feministische Takes gemacht hat und alle Frauen, also Cis-Frauen haben geklatscht und dann gab es so viele Feministinnen, die gesagt haben, dass er Beiträge kopiert von anderen Feministen. Und
Scheiße.
Der wurde so verteidigt, als ob der Vater von den Frauen ist, unter den Beiträgen der Feministinnen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass er seine Freundin betrogen hat, der gute Feminist.
Mhm.
Ne? Und soweit muss es halt kommen, ja, dass eine Person leidet und erst dann wird geglaubt. Und die Person, die leidet, ist dann halt auch eine Cis-Frau, eine schöne, ne? Also vielleicht, wenn das irgendwie nochmal eine andere Frau gewesen wäre, wer weiß, wie sehr sie dann geglaubt hätten. Aber das bringt mich zurück zu diesem ganzen Thema performativen Aktivismus. Das ist eine Person, Doc Raffa, ästhetischer Chirurg.
Mhm.
Wir können uns streiten darüber, wie...
Ich glaube, das ist ein ganz eigenes Thema, ob das feministisch ist oder nicht, sich operieren zu lassen. Da gibt es, glaube ich, ganz unterschiedliche Takes.
Können wir uns gerne drüber streiten. Aber es ist ein Mann, der dir hilft, sich an die Normen der Gesellschaft anzupassen. Und der dabei feministisch actet.
Ja.
Ne? Und das können wir schauen, bis wohin. Also wo da die Grenzen sind. Aber die Beiträge wurden halt kopiert. Darauf wurde aufmerksam gemacht. Es gab eine Hexenjagd. Er betrügt seine Freundin, die auch noch für ihn arbeitet.
Mhm. Also auch ein Abhängigkeitsverhältnis hat auch noch dann, ne?
Ja, macht Abhängigkeit alles. Und jetzt wird es richtig hingeschaut, ne? Also passt auf, wen ihr folgt. Seid kritisch.
Und wenn dann was rauskommt, glaubt den Opfern, Mensch. Also wir hatten das doch jetzt auch bei El Hotzo, Leute. Ne? Also nur weil jemand links ist, heißt es nicht, dass er ein guter Mensch ist. Es gibt verfaultes Obst in jedem Lager. So.
Ja.
Und das heißt nicht, dass die linke Bewegung nicht gut ist oder dass die schlecht ist. Das heißt einfach nur, dass es da nicht jeder Mensch... Oder es kann auch heißen, dass der Mensch einfach einen Fehler gemacht hat und daraus lernt. Also auch das finde ich vollkommen in Ordnung. Du darfst ja auch Fehler machen. Du darfst auch daraus lernen, wenn du aufrichtig entschuldigst dich und aufrichtig daraus lernst. Ich glaube an Rehabilitation, ja. Also ich glaube nicht daran, dass jemand dauerhaft gecancelt werden muss. Aber je nachdem, was passiert. Aber schaut da richtig hin und guckt, wen ihr liked und wen ihr nicht liked und wen ihr kommentiert. Damit habt ihr viel Macht, viel mehr Macht, als ihr denkt.
Ja, es passt perfekt zu einem Lied, was ich schon suchen muss. wie hieß er nochmal?
Ich schlage, ich kann es eh nicht raten.
Die Person dieses Lieds hat dieses Lied rausgebracht, ich glaube so Anfang 2000, also ist auch schon wieder 25 Jahre her oder so. Und es ging um die Self-Claiming eines Wortes, jetzt nicht Kanake oder so, sondern Ausländer.
Deutscher Musikerin?
Ja, also...
Dann bin ich raus.
Okay.
Außer die Ärzte.
Nee. Das ist der Rapper Alpergan und der hat darüber geredet, ne, also Gastarbeiter sein und ne, von denen halt abstammen, wie man aufgewachsen ist und ähnliches. Und das ist richtig viral gegangen, das Lied, ja. Das ist super lange her.
Welche Zeile passt da jetzt?
Er sagt, das muss ich jetzt schnell suchen.
Das ist falsch, ich kann es ja rausschneiden.
Ah ja, stimmt. Warum hetze ich mich überhaupt? Ich lasse mir Zeit. Wir sehen uns in 3 Stunden. Der sagt sowas mit Traube und Rebe. Hast du es je gehört? Ich weiß nicht, ob das ein Idiom ist, ne? Um ehrlich zu sein.
Wein trinken und Wasser predigen?
Nicht ganz. Ah, die Rebe ist die Pflanze, während die Traube die Frucht ist. Und man sagt halt, nur weil eine Traube halt verdorben ist, dass sie nicht die ganze Rebe verdorben ist.
Ah, ja.
Und das hat halt darauf bezogen, dass wenn jetzt irgendwie ein Ausländer irgendwie kriminell war, das jetzt nicht bedeutet, dass alle so sind. Und so ist es auch im Feminismus und
Faschismus
im Aktivismus.
Und Aktivismus, ja.
Genau.
Ja, das
war
stimmt.
Jetzt der Bogen. So,
das ist sehr
so
gut geschlagen.
So funktioniert mein Gehirn. Dankeschön,
okay,
für's versucht.
Genau. Aber ich kenne das Lied gar nicht, ich muss das nachher mal anhören.
Das ist eine juicy Folge, ne? Also das ist ja richtig viel Tea.
Ja, ein bisschen gossipy, ne?
Ja. Oh, apropos Gossip, darüber reden wir nächstes Mal. Und zwar
über Gossip?
Über eine Person, wo du es rausgeschnitten hast sogar.
Okay.
Soll ich sagen? Ein Tea?
Ja.
Taylor Swift?
Oh Gott. Nein, wir reden nicht über Taylor Swift. Okay, wir reden nächste Woche über Taylor Swift. Wir okay. tun es. Da müssen wir uns auf jeden Fall O-Tones von ein paar Swifties reinholen. Also wie zum Beispiel Leonie. Ich will auf jeden Fall Leonies O-Tone. Ist ja auch ein Swiftie. Ich werde mir ein paar Swiftie O-Tones reinholen.
Und ich hole mir ein paar aktivistische O-Tones.
Okay, nicht gut. Dann lass nächste Woche reden wir über Taylor Swift und ja, Aktivismus in dem Sinne auch, ne?
Super.
Bis dann, Leute. Ciao.
Bis dann. Ciao.